Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auf gesetzlich Krankenversicherte könnten im kommenden Jahr spürbar höhere Kosten zukommen. Grund ist, dass die Zusatzbeiträge der Kassen steigen sollen, durchschnittlich um 0,8 Prozentpunkte. Bundesgesundheitsminister Lauterbach räumte ein, die Erhöhung sei historisch. Im Gesundheitssystem seien wichtige Reformen zu lange nicht angegangen worden. Sozialverbände und Arbeitgeber sehen klare Versäumnisse der Politik.
Nun ist klar, was viele schon befürchtet hatten. Wegen einer Milliardenlücke bei den gesetzlichen Kassen müssen Krankenversicherte ab Januar mit deutlich höheren Beiträgen rechnen. Der Bundesgesundheitsminister bestätigt eine Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte.
Das ist ein sehr starker Beitragssatzanstieg. Der geht zum einen darauf zurück, dass wir Inflation und höhere Löhne gehabt haben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass unser System sehr ineffizient ist. Das teuerste Gesundheitssystem in Europa. Zum Teil ist die Qualität nur mittelmäßig.
Konkret bedeutet das, bei einem Bruttoeinkommen von monatlich 3.500 Euro macht eine Beitragserhöhung um 0,8 Prozentpunkte 28 Euro mehr pro Monat aus. Der Arbeitnehmer trägt davon 14 Euro, die anderen 14 Euro zahlt der Arbeitgeber. Die gesetzlichen Krankenversicherungen kritisieren, die Politik sei schuld an der Situation.
Wir sehen, dass die Politik offenbar diesen Beitragssatzsteigerungen tatenlos zusieht. Die Reformen der letzten Jahre haben eigentlich nur höhere Ausgaben gebracht, ohne dass die Strukturen wesentlich verändert wurden.
Der Gesundheitsminister erklärt im Bundestag nur durch Strukturreformen, Digitalisierung, die Krankenhausreform und mehr Vorbeugung komme man aus der Spirale stetig steigender Beiträge heraus. Diese Veränderungen im Gesundheitssystem hätte man allerdings schon vor 20 Jahren durchführen müssen, sagen Experten.
Viel zu lange haben wir Dinge ausgesessen, weil die Konjunktur gut lief und gut viel Geld in die Krankenkassen gespült hat, war der Druck nicht so groß, aber jetzt ist der Druck riesengroß.
Zusammen mit den Beiträgen für Renten, Pflege und Arbeitslosenversicherung werden die Sozialabgaben im kommenden Jahr dann wohl auf 41,7 Prozent steigen. So hoch waren sie seit 18 Jahren nicht.
Wie kann irreguläre Migration in die EU begrenzt werden? Italien geht in dieser Frage seit heute einen neuen Weg. Erstmals wurden Flüchtlinge, die im Mittelmeer aufgegriffen worden waren, nach Albanien gebracht, also in ein Land, das nicht zur EU gehört. Eine entsprechende Vereinbarung hatten die beiden Länder vor knapp einem Jahr geschlossen. Die Flüchtlinge kommen zunächst in ein Aufnahmezentrum im Hafen von Shenzhen, bevor italienische Behörden dann in einem Lager im Ort Jader die Asylanträge prüfen.
Diese Männer aus Ägypten und Bangladesch wollten eigentlich nach Italien, in die EU. Die italienische Marine hat sie aus dem Meer gerettet, aus internationalen Gewässern und hierher gebracht. In das neu eröffnete Flüchtlingslager nach Albanien. Eine Premiere in der EU. Erwachsene Männer aus Ländern, die als sicher gelten, sollen in Albanien ein Schnellverfahren nach italienischem Recht durchlaufen und bei Negativbescheid direkt zurückgeschickt werden. Es ist ein mutiger, beispielloser Weg, der den europäischen Geist perfekt widerspiegelt und alle Voraussetzungen mitbringt, um auch mit anderen Nicht-EU-Ländern zusammenzuarbeiten. Das Lager besteht aus einem Aufnahmezentrum, einem Abschiebezentrum und einer Strafvollzugsanstalt. Alles streng bewacht von italienischer Polizei. Die Anlage gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Die italienische Opposition bezeichnet die Lager als katastrophal. Es wird schwierig sein, diesen Menschen ihre Verfahren zu garantieren. Sie sind ja keine Straftäter, die inhaftiert werden müssen, sondern sie haben Schiffbruch erlitten. Bis zu 3000 Migranten sollen in dem neuen Camp Platz finden. Viele Bewohner des 500-Einwohner-Dorfes daneben sind skeptisch. Klar haben wir ein wenig Angst, wenn man sich anschaut, was die da gebaut haben. Es gleicht ja einem Gefängnis. Deshalb habe ich ein mulmiges Gefühl, aber wir werden sehen, wie es läuft. Der europäische Traum endet hier, zeigen diese Demonstrierenden. Der Albanien-Italien-Deal sei kein Vorbild für die EU. Viele Mitgliedstaaten sehen das anders. Das Interesse an dem Projekt ist jetzt schon groß.
Es war eine Premiere in Brüssel. Dort trafen sich die EU-Mitglieder zum ersten Mal mit den 6 einflussreichen Staaten des Golfkooperationsrats GCC. Ratspräsident Michel rief zu einer engeren wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit auf. Die Golfstaaten sind für die EU wichtige Energielieferanten und Vermittler im Nahen Osten. Zum GCC gehören Saudi-Arabien, Kuwait und Oman, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und auch Bundeskanzler Scholz wird morgen in Brüssel erwartet zum EU-Gipfel. Themen dort sind unter anderem die Kriege gegen die Ukraine und im Nahen Osten. In einer Regierungserklärung hat Scholz sowohl der Regierung in Kiew als auch Israel heute nochmal seine Unterstützung zugesichert. Innenpolitisch sieht der Kanzler schnellen Handlungsbedarf in der Industriepolitik.
Ich bin also dafür, dass wir über das hinaus, was wir alles schon auf den Weg gebracht haben, eine neue industriepolitische Agenda vereinbaren, von der alle profitieren. Ich werde Unternehmensvertreter, Industriegewerkschaften, Industrieverbände noch in diesem Monat zu einem Gespräch einladen im Kanzleramt, wo alle zusammenkommen und wo wir genau diese Dinge beraten, die da notwendig sind.
Zu dieser Gesprächsrunde dürften auch Vertreter der Autoindustrie gehören, denn dort ist die Krise besonders spürbar. Die Spitzen großer Autohersteller und Zulieferer beraten seit heute Abend bei Stuttgart über Lösungen. Sorgen macht vor allem der mangelnde Absatz von Elektroautos. Für die Händler haben beide Seiten viel falsch gemacht, Politik und Autoindustrie.
Sie fahren komplett elektrisch, mit einer Reichweite von mehr als 400 Kilometern, lassen sich in nur 15 Minuten aufladen und sind doch Ladenhüter. Kaum jemand wolle ein neues E-Auto kaufen.
Die Leute sind einfach komplett verunsichert aufgrund des abrupten Wegfalls der staatlichen Förderung. Und seitdem in Verbindung mit den extrem hohen Zinsen, die wir leider mittlerweile haben, sind die Leute natürlich deutlich vorsichtiger.
Vielen Kaufinteressenten sind Elektroautos aus deutscher Produktion zu teuer. Und auch mit Verbrennerautos läuft es längst nicht mehr so gut wie früher. Insgesamt wurden in Deutschland 2016 noch 5,7 Millionen Pkw produziert. 2023 waren es nur noch 4,1 Millionen. Ein Rückgang um mehr als 28%. Im gleichen Zeitraum ging die Anzahl der Beschäftigten in der Autoindustrie weniger stark zurück, von 808.000 auf 780.000, ein Rückgang um 3%.
Zu viele Menschen bauen zu wenige Autos. Wir brauchen mehr Produktivität in Entwicklung und im Fahrzeugbau. Und die zweite Baustelle, die wir haben, ist der Standort Deutschland. Wir brauchen niedrigere Energiekosten, wir brauchen niedrigere Löhne. Wir müssen eben attraktiver werden.
Händler Klos wünscht sich mehr Unterstützung von der Politik und endlich ein klares Bekenntnis zur E-Mobilität.
Im April ist das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten. Eines der erklärten Ziele war es, den Schwarzmarkt zurückzudrängen und damit auch die Kriminalität einzudämmen. Unter Vorgaben dürfen Erwachsene die Droge konsumieren und privat anbauen. Inzwischen gibt es auch nicht kommerzielle Anbauvereinigungen, sogenannte Social Clubs. Die haben es allerdings nicht leicht, eine Lizenz zu bekommen. Während manche ihre erste Ernte einfahren, kämpfen andere noch mit der Bürokratie.
Die erste Ernte in 700-fach vergrößerter Blüte. Cannabis-Club-Chef Daniel Keune nimmt die Pflanzen ganz gründlich unter die Lupe. Ein Qualitätscheck.
Für uns ist das natürlich ein historischer Moment. Und kann man kaum beschreiben.
Anfang Juli hatte der Verein die Anbaugenehmigung bekommen, als erster in Deutschland. In vielen Bundesländern aber stockt es, bürokratische Hürden. Eine Abfrage auf Länderebene hat gezeigt, von den bundesweit 366 Anträgen wurden gerade mal 34 genehmigt und 7 abgelehnt, der Rest in Bearbeitung. Auch die Zuständigkeiten sind überall unterschiedlich, in Berlin sogar ungeklärt. Hier verweist das Landesamt für Gesundheit und Soziales an die 12 Berliner Bezirke, die wiederum verweisen zurück an das Landesamt. Dabei sollen solche Vereine helfen, den Bedarf legal zu decken.
Jedes Gramm Cannabis, was unsere Mitglieder von uns bekommen, ist ein Gramm, was weniger auf dem Schwarzmarkt geholt wird.
Politiker wie Herbert Reul verteidigen genaue Kontrollen der Clubs, um eine Unterwanderung durch die organisierte Kriminalität zu verhindern.
Es geht um die Frage, ob wir neue kriminelle Strukturen sich entwickeln lassen. Also stehen schon ein paar schwierige Fragen auf dem Spiel. Und nachdem die Bundesregierung das ja in einem Hoppla-Hopp-Verfahren eingeführt hat und vorher noch nicht klar war, was eigentlich gemacht werden soll, finde ich, muss jetzt gründlich geprüft werden.
In zwei Wochen verteilen Daniel Keune und seine Kollegen die ersten getrockneten Gramm Gras an ihre Mitglieder.
Klimaschonender fliegen. Kann das klappen? Die EU will die Richtung vorgeben und hat schon vor einiger Zeit beschlossen, ab nächstem Jahr müssen Flugzeuge ihre Tanks auch mit Biotreibstoff füllen. Erstmal zu 2%, später mehr. Wie nachhaltiger Kraftstoff hergestellt werden kann, zeigt Vorreiter Spanien. Und dabei ist die Hauptzutat eher ungewöhnlich, altes Speiseöl nämlich.
Frittierfett, wie hier zur Zubereitung von Churros, oder auch Speiseölreste aus privaten Haushalten, das wird in Spanien gesammelt und landet dann häufig in dieser neuen Raffinerie in Cartagena am Mittelmeer. Sie verarbeitet ausschließlich altes Speiseöl, um daraus Kerosin für Flugzeuge herzustellen. Es gibt zwei Reaktoren. Sie wandeln Komponenten aus diesen Speiseölresten in die gleichen Bestandteile, wie wir sie bei Kraftstoffen auf Erdölbasis haben. Chemisch ist es am Ende exakt das Gleiche. Die EU schreibt vor, dass Flugzeuge ab dem kommenden Jahr zu 2% mit dieser Art Bio-Kerosin betankt werden müssen. 2030 bereits zu 6%. Tests haben ergeben, dass es für Triebwerke kein Problem ist. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat Abgase von Flugzeugen untersucht, die ausschließlich mit nachhaltigem Kerosin, gemacht etwa aus altem Speiseöl, unterwegs sind. Und?
Nachhaltige Luftverkehrskraftstoffe haben einen doppelten Vorteil für das Klima. Sie reduzieren den CO2-Fußabdruck und sie reduzieren die wärmende Wirkung von Kondensstreifen.
Weniger Kondensstreifen, weniger Treibhauseffekt. Noch ist nachhaltiges Kerosin gut dreimal so teuer wie herkömmliches, aber die Preise sinken. Schon jetzt entsteht eine weitere Raffinerie im Süden Spaniens, die in großem Stil Abfälle nutzen will, um daraus Kerosin zu machen. Der größte Investor kommt übrigens aus dem eher für Öl bekannten Emirat Abu Dhabi.
Medienberichte gab es bereits gestern, jetzt ist es offiziell. Thomas Tuchel wird neuer Nationaltrainer der englischen Fußballnationalmannschaft als erster Deutscher. Der 51-Jährige übernimmt die Mannschaft mit den Three Lions auf der Brust Anfang des Jahres und soll sie dann 2026 bei der WM zum Titel führen. Es wäre der zweite für England nach 1966.
In die englische Fußballkathedrale, das Wembley-Stadion, kommt Thomas Tuchel mit einem Lächeln. Da diskutiert die Nation schon hitzig über ihren neuen Nationalcoach aus Deutschland. Ein schwarzer Tag, weil er kein Engländer ist, lauten einige Begrüßungsworte. Andere haben die Hoffnung, dass er Trophäen nach Hause bringt. Er habe die Klasse, die es brauche. Thomas Tuchel erhält also nicht den allerwärmsten Empfang.
Sorry,
dass ich nur einen deutschen Ausweis habe. Aber ich bin stolz, nun englischer Trainer zu sein. Ich habe den größten Respekt vor den Menschen und dem Land. Und ich werde alles tun, um das Größte zu erreichen, was möglich ist. Durch den Gewinn der Champions League mit Chelsea genießt Tuchel auf der Insel einen guten Ruf. Nun soll er England in nicht weniger als 2 Jahren zum WM-Titel führen. Fußballschirmherr Prinz William meldet sich und schrieb persönlich: Wir stehen hinter dir. Und die Fans? Nicht viele englische Trainer wissen, wie man Titel gewinnt. Er wird es besser machen. Er ist Deutscher und die Deutschen wissen, wie man gewinnt. Den Job als Nationaltrainer bezeichnen die Engländer gerne als unmögliche Aufgabe. Der letzte Titel nämlich ist fast 60 Jahre her.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 17. Oktober.
Der Osten profitiert morgen von einem Hoch. In den Westen lenkt ein Tief Wolken mit etwas Regen. In der Nacht ist es von der Ostsee bis nach Sachsen oft klar. Im Süden regional Nebel. Nach Mitternacht ziehen im Westen und Südwesten Wolken auf, die mancherorts Regen bringen. Auch am Tag im Westen hier unter etwas Regen, sonst Sonne, Wolken, in den östlichen Landesteilen viel Sonnenschein. In der Nacht 17 bis 4 Grad, am Tag 13 Grad auf Rügen bis 23 Grad in Oberbayern. Auch am Freitag im Osten viel Sonne, sonst neben Sonne teilweise dichte Wolken und Nebel. Vom Südwesten bis in die Mitte gebietsweise Regen. Am Samstag ist es oft trocken, örtlich mal Regen im Süden und Westen. Am Sonntag Richtung Osten einzelne Schauer, später im Nordwesten, sonst Sonne, Wolken und Nebel.
Könnte Italiens Weg mit den albanischen Asylzentren in Europa Schule machen? Darüber spricht Jesse Wellmer heute um 22.30 Uhr in den Tagesthemen mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus. Und wir sind mittendrin in Göttingen, wo es Streit um ein verwahrlostes Hochhaus gibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.